My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Von The Pioneer. Im Wechsel mit der wunderbar klugen Miriam Meckel. Mein Name ist Frank Doppheide. Und was Sie immer schon über Familienunternehmen wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, ich wage es. Darum reden wir heute über Wissensdurst und lang gehütete Geheimnisse. Psst. Wir reden über Underberg, die kleine Flasche, die eine ganze Welt erobert hat. Ein 179 Jahre altes Familienunternehmen und eine ganz besondere Persönlichkeit. Christiane Underberg, die energievolle 84 Jahre junge Familienunternehmerin, ausgebildete Meisterin der Hauswirtschaft, leidenschaftliche Jägerin und Christin. Und ich muss ihr gleich zu Beginn etwas beichten. Oje, oje. Aber hören Sie selbst. Liebe Frau Underberg, Sie sind überzeugte und überzeugende Christin und insofern muss ich gleich zu Beginn mit einer Beichte anfangen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Underberg getrunken. Und jetzt habe ich gedacht, ist ein guter Zeitpunkt anzufangen. Live, vor aller Ohren.
Es ist aber nie zu spät, sich zu bekehren. Also das würde ich ja sagen, das tut richtig gut.
Und also
das
hier ist sie,
der Hoppen.
Die 20 Milliliter Flasche und...
Ja, sieht gut aus.
Also, auf ein schönes Gespräch. Liebe Frau Underberg, vielen Dank, dass wir hier sein können. Mich treibt aber der Wissensdurst. Da gibt es viel zu erzählen. Und das Erste, was gleich mein Interesse gepackt hat, war Ihre Ausbildung. Sie sind ausgebildete Sozialarbeiterin und Meisterin der Hauswirtschaft. Und da habe ich gedacht, was lernt man da? Und wie hilft das einem eigentlich, ein Unternehmen zu führen?
Also ich muss sagen, ich habe da unendlich viel gelernt. Erstmal als Sozialarbeiterin werden Sie ja ganz breit ausgebildet. Also von der Jugendgerichtshilfe bis zur Heimleitung oder was nun, Sozialstreetworker. Das ist schon mal, dass Sie ein anderes Bild von Menschen haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eigentlich versucht oder immer wieder versucht, das Gute in dem anderen zu sehen. Und das lernen Sie, wenn Sie eben in der Untersuchungshaft in Hamburg da arme Menschen gegenüber sitzen haben und versuchen, warum ist der in die Situation gekommen? Und dieses Hinterfragen und nicht an der Oberfläche hängen bleiben, ich glaube, das verdanke ich doch sehr dieser Ausbildung, was sich immer wieder bewahrheitet hat. Jeder hat eine zweite Chance. Und ich glaube, das ist wichtig für unser ganzes Leben. In der Hauswirtschaft muss ich sagen, das ist die andere Seite. Ich bin gerne ein praktischer Mensch und ich finde lecker kochen oder auch was Silber putzen, wenn das hinterher glänzt. Oder auch was zu organisieren. Feste Gastfreundschaft ist ein ganz großes Thema bei mir. Das ist einfach eine Freude, andere zu verwöhnen. Und das muss ich dazu sagen, für alle jungen Frauen, die heute eben auch eine zusätzliche Ausbildung haben, der Haushalt fluppt dann einfach auch anders. Und das ist, spart viel Zeit, man ist gut organisiert und hat dann wieder Zeit für andere Dinge. Und das ist einfach gut.
Also, als wir das Vorgespräch haben, haben Sie gesagt, Sie sind Fürsorgerin. Und Sie sind ja früh ins Unternehmen gekommen, Sie sind auch früh in Entscheidungen gekommen. Die Welt war damals aber anders. Da waren die Einpeitscher, ne? Da waren die Generaldirektoren noch am Werke.
Auch die haben wir zum Teil noch.
Ich kenne auch noch ein paar. Aber wie sieht eine Fürsorgerin anders auf ein Unternehmen, den Umgang mit Ihnen? Was war dann der Unterschied?
Ja, aber das ist eigentlich, also für mich ist wirklich die Natur eigentlich das gewesen, was mir über ein Unternehmen und seine Zusammenhänge eigentlich mehr macht. Das, was so in den Zwischenräumen passiert. Das sind ja die Soft Facts. Das ist ja nicht das, was ich in den KPIs lese. Das habe ich ja schon früher lesen dürfen bei meinem Mann, was so die Zahlenwelt angeht. Nein, es ist einfach, dass sie sagen, warum tickt der so und die so und warum klappt das nicht zusammen? Und sie sind irgendwo auch ein Troubleshooter. Also es bleibt nicht anders aus, dass mein Mann das auch sehr genutzt hat. Dass er gesagt hat, kümmere dich das da drum oder da. Und sie versuchen eigentlich, das als Organismus zu verstehen, ein Unternehmen. Ein Organismus ist eben eigentlich wirklich wie jedes System, das eins vom anderen abhängt. Und ich glaube, der Erfolg ist eben in einem Unternehmen so, das muss stimmen. Und wie ich eintrat, hatte ich auch so lauter Beamte, jetzt bitte in Anführungsstriche, die zu pünktlich, zu wenig und zu wenig engagiert. Und ich finde, als kleines Unternehmen braucht man den Spirit, dass man auch gerne etwas Sinnvolles tut, was nach vorne bringt, was man vergrößern kann, so dass man wirklich auch Freude daran hat.
Also ich empfinde das auch so, auch die Lebendigkeit im zarten Alter von 84. Was interessant war, Sie sind Unternehmerin durch und durch, und zwar von beiden Familienseiten. Haben Sie es genetisch mitgekriegt?
Ja, das würde ich so sagen. Ich glaube, das ist so wirklich subkutan, dass man das mitkriegt. Meine Mutter ist Einzelkind gewesen, in Dortmund groß geworden, in einem Industriebetrieb im Hafen in Dortmund. Also die hat mit Chemie was zu tun. Und mein Vater, mein Adoptivvater, der aber für mich innerlich wirklich der Vater ist, der hatte eben Brückenbau und Gasbehälter, und der nahm mich mit in die Lehrwerkstatt oder auf Baustellen. Ich bin in Gasometer auf den Filtern hoch und runter gefahren, da waren noch keine Außenwände. Also ein Stück Abenteuerlust gehört auch dazu.
Jetzt haben Sie viele Unternehmer natürlich auch kennengelernt. Was macht die eigentlich so aus?
Ich glaube erstmal eine gewisse Offenheit. Mhm. Ich muss ja Dinge hinterfragen. Ich muss mich fragen, warum sind die zu dem Resultat gekommen und der macht das jetzt anders? Was könnte ich besser machen? Mhm. Eines der wirklich geltenden Sprüche meines lieben Mannes ist, alles kann man besser machen. Also er ist ein Perfektionist in vieler Hinsicht gewesen und Detailist. Er hat sich immer angetrieben, und das ist natürlich toll, wenn man jemanden hat, der Visionen hat. Er war immer der Zeit voraus und hatte immer Bilder vor sich, muss ich sagen. Also, und das war er eben, wenn er in der Natur gewesen war, kam ich wieder, da wusste ich, er hatte an irgendwas rumgekaut. Und dann konnte ich fragen, was hat dich beschäftigt? Und dann geht der Dialog los.
Also das ist interessant. Sie haben nämlich auch in ein Familienunternehmen reingeheiratet. Emil, Ihr Mann, ist Ihnen schon früh über den Weg gelaufen. Sie haben mit 21 geheiratet, er war 22.
Umgekehrt.
Okay.
Ja, macht nichts.
Verschweigen wir. Ist auch gut.
Nee, stehe ich zu.
Und dann stelle ich mir auch spannend vor, sind Sie aus einer Industrie aus Dortmund nach Rheinberg gekommen. Das ist ein kleines Nest. Da waren Sie stadtbekannt, hatten die Koffer noch gar nicht ausgepackt. Wie ist das eigentlich mit so einem berühmten Namen? Ist das eher ein Vorteil oder war das eher mühsam?
Das ist wie vieles im Leben, hat zwei Seiten. Mhm. Dadurch, dass ich in Dortmund eben in der Großstadt, aber mit starker Naturanbindung am Wochenende immer groß geworden war. Und meine Schwiegereltern kannte, sogar mein Schwiegervater, bevor ich meinen Mann kennenlernte, war mir zumindest das Unternehmen ist schattenhaft bekannt. Alkohol habe ich in meinem Leben nie viel getrunken, aber gerne, wenn er mir schmeckt. Mein Mann war eben faszinierend, gerade weil er auch ein Jahr jünger war, interessierte er mich eigentlich gar nicht und fand eigentlich, das war so ein grüner Knabe. Nein, war er gar nicht. Dadurch, dass sein Vater früh gestorben war, war er aus meiner Sicht überernst und früh gereift eigentlich durch die Verantwortung, die er sich selbst angezogen hat. Ich glaube, das ist auch ein Punkt für Unternehmen. Ich fühle mich immer verantwortlich für das, was gut geht und für das, was schlecht geht. Da war er sehr stark. Meine Schwägerin sagte da mal ganz nett, du hast ihm wieder Lachen beigebracht. Oder er ging in der großen Pause, bevor er Abi machte, ging er dann schon immer Geschäftspost machen. Also er war eine herausragende Persönlichkeit. Und das ist doch Gott sei Dank so geblieben.
Sie haben, finde ich, ein sehr tolles Zusammenspiel, zumindest was man so aus der Distanz sehen kann, und zwar von Anfang an. Das war damals noch ein bisschen ungewöhnlich. Also wir schreiben das Jahr 1962, da haben Sie geheiratet. Adenauer war Bundeskanzler, die Beatles haben ihre ersten Platten rausgebracht und er hat sie aber mitgenommen zur Bank in wichtige Entscheidungen. Also wie ist eigentlich so das Rollenspiel?
Ja, das war von Anfang an. Also es war eine Silvesternacht, in der wir uns kennenlernten in einem großen Haus auf der anderen Rheinseite. Und Emil Unterberg hat mich gleich fasziniert mit dem, was er denkt und was er tut. Dann kommen sie in den Dialog. Ich habe also auch nie einen schwächeren Mann heiraten wollen. Das war auch so ein Gradmesser, dass ich sagte, so Tanzkavaliere, die man hatte, so ganz harmlos und nett. Nein, ich wollte eben wirklich auch immer einen Partner haben und bin dem Himmel dankbar, dass ich das auch erhalten habe. Jemand, mit dem ich wirklich durch dick und dünn gehen konnte.
Weil das ist ja auch spannend. Gibt es unterschiedliche Rollen? Sie haben das vorhin schon mal gesagt. Er schickt sich schon mal vor, beruhigt mal die Wellen und bringt das mal wieder ins Gleichgewicht. Wie ist der Unterschied? Wie ist
das Zusammenspiel? Ja, das ist ja das, was ich so positiv finde. Männlein und Weiblein ergänzen sich eigentlich. Mhm. Und das sehe ich auch im Unternehmen. Mhm. Die Teams, die gemixt sind, ist eigentlich das, was ich immer angestrebt habe. Die Männer gucken anders und die Frauen gucken anders. Das heißt, das Ziel muss definiert sein, aber der Weg kann durchaus unterschiedlich sein. Und darum haben mein Mann und ich immer gerungen, weil ich hoffe, dass ich die diplomatischere war.
Kann ich mir vorstellen.
Nein, aber es ist ja so, sie wollen nicht dann gleich mit dem Kopf durch die Wand oder man kann nicht, oder man nimmt die Menschen nicht gleich so mit, wenn man eine Idee hat, sondern die muss ja, ich habe mich auch oft als Übersetzer empfunden, als Übersetzer seiner Ideen zu den anderen. Und das hat eigentlich meistens ganz gut geklappt.
Sie haben ins Unternehmen eingeheiratet sozusagen. Wann gibt es eigentlich so einen Zeitpunkt, wo man denkt, jetzt ist das auch mein Unternehmen, unser Unternehmen? Dauert das lange?
Nein, das würde ich sagen, für mich ist das immer noch das Unternehmen meines Mannes. Nein, okay. Er hat es geerbt und da habe ich mich bemüht, auch strategisch sehr sauber zu denken. Ich diene ihm und sorge für das Unternehmen, für das er die Verantwortung übernommen hat, ihn weiterzutragen. Und ich habe ja diesen Vergleich, dass ich sage, ich bin das Boot, was ihn trägt als Kapitän.
Oh, das ist aber ein schönes Bild. Dann haben Sie aber zusammen auch, ich glaube, große, schwierige, einschneidende Entscheidungen getroffen. Also bis dahin war Underberg eine Monomarke. Es gab das eine Produkt, was ich hier auf der Zunge gerade habe. Und dann haben Sie entschieden, pass auf, für die Zukunft stellen wir uns anders auf. Wir wählen Multibrands. Also wie findet man so eine Entscheidung? Schläft man dann schlecht? Streitet man sich?
Ja, das gab durchaus Stress, nämlich mit der älteren Generation. Und das wird ja auch immer, glaube ich, so bleiben, dass wenn neue Ideen kommen, und das muss man ja auch durch die äußeren Umstände begründen, nach der Kriegszeit, wo die Produktion ja hier erst wieder aufgenommen wurde, aus Qualitätsgründen, was ich auch bemerkenswert fand, dass man verzichtet hat auf, also jetzt sind wir bei Werten, mein Schwiegervater hat darauf verzichtet, Underberg herzustellen, weil er nicht dieselbe Qualität Kräuter, Semper Idem, dieselbe Qualität kriegen konnte, wie das also der Anspruch ist. Und mein Mann, der eben sehr wach war, der auch in Harvard sich weitergebildet hatte, der sagte eines Tages, jetzt haben wir Menschen auf dem Markt, die Preiseingangsstufe unterschreiten. Das ist jetzt strategisch nicht so lustig, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und die Idee, dann Handelsmarken zu machen oder eben auch eigene Produkte in einem anderen Preissegment, die war natürlich strubbelig für die ältere Generation. Da musste man sich ja dann schon dran gewöhnen, dass aus dem Monoprodukt jetzt auf einmal was, und dann kamen später noch die Drittmarken dazu, große Häuser, die eben nach einem anderen Qualitätskriterium dann wieder ausgesucht wurden. Das ist schon, das sind immer unternehmerische Innovationen eigentlich, denn sie müssen sich ja dann auf einen neuen Markt einstellen, neue Menschen einstellen. Sie müssen offen sein für Internationales. Also da kommt schon einiges zusammen.
Also nebenbei, in Anführungsstrichen, Frau Underberg, haben Sie auch noch 4 Kinder gekriegt und 2 Nichten mit großgezogen. Was war eigentlich schwieriger, Kinder großziehen oder das Unternehmen zu führen?
Also ich glaube, das ist entwicklungsmäßig unterschiedlich. Mal ist es leichter mit den Kindern. Dann haben Kinder wieder eine andere Phase, da muss man da wieder mehr hingucken. Und auch das ist so, ich finde, jedes Kind sollte ja auch eine eigene Persönlichkeit werden. Das kann ich, glaube ich, sagen, das sind sie alle geworden. Und da dürfen wir auch sehr dankbar sein, auch wenn wir nicht immer in dieselbe Richtung gucken. Aber das macht nichts. Ich glaube, es ist eigentlich wichtig, dass sie alle ihren Weg gehen. Und die Firma, das ist natürlich so, wenn sie in der Abwägung sind, da musste man manchmal auch der Familie erklären, an der Firma hängen viele Mitarbeiter und deren Familien. Da mussten sie dann wieder Verständnis auf der anderen Seite erzeugen. Und ob das immer gelungen ist, weiß ich nicht.
Also Ihr Haus und Sie als Person sind sehr wertegetrieben. Wie blicken Sie eigentlich auf das Leben, auf die Kinder, auf das Unternehmen?
Da freue ich mich wirklich sehr, dass ich sagen kann, die Besetzung von meiner Tochter Hubertine und jetzt dem Enkel Ludwig, ich glaube, dass diese Werte, die sind wirklich transportiert worden. Die werden sicherlich zeitgemäß eine andere Ausprägung haben. Das finde ich auch eben hoffentlich kreativ und hoffentlich in der richtigen Richtung. Wir leben ja von der Hoffnung. Aber da bin ich guter Dinge. Und deswegen macht das Loslassen dann auch Sinn, dass man sagt, also die Basis, die Wurzeln, die charakterlichen Wurzeln, die stimmen. Und das ist ja das, was man vermitteln möchte.
Ist das eigentlich ziemlich deckungsgleich, wo Sie sagen, so sind wir als Familie und so sind wir als Unternehmen, oder gibt es Unterschiede?
Da gibt es Unterschiede. Meine Kinder, der eine hat seine Gewichtung da, mehr im im Menschlichen, der andere mehr im Ökologischen, der dritte mehr im Wissenschaftlichen. Mhm. Nein, das finde ich aber auch wichtig. Das ist ja die Diversity, die wir dann schon hausintern. Und dann noch 12 Enkel, das geht ja so weiter.
Urenkel gibt es auch schon.
2.
Ja. Respekt.
Dem Leben zugewandt. Ja.
Also, was interessant ist, also Sie sind schon über 40 Jahre auch Geschäftsführerin, Sie haben ganz unterschiedliche Aufgaben im Unternehmen gehabt und damit sind Sie auch, habe ich gelesen, Geheimnisträgerin geworden.
Das ist natürlich auch ein besonderer festlicher Akt, sage ich jetzt mal. Und das ist auch Tradition im Hause, dass das nicht nur so unter ferner Liefen läuft. Und das habe ich gerade auch mit meinem Mann besprochen. Wann machen wir das mit Ludwig? Ja. Und was ist die richtige Gelegenheit? Ja. Und so, ja, das ist ja auch noch mal eine Steigerung, wie viel Vertrauen man zu dem anderen hat. Und da sind wir wieder bei Werten. Da, wenn ich an die geistlichen Geheimnisträger denke, die müssen sich bewährt haben in ihrem Leben. Das geht man nicht nur so.
Aber wie sieht das genau aus? Also gibt es eine Zeremonie? Man muss das auswendig lernen, das ist ja nicht niedergeschrieben.
Nein, es ist nicht so, dass sie darauf schwören müssen.
Ja, okay.
Nein. Aber es ist eine Zeremonie. Und wir möchten auch, dass das wirklich ein Moment ist, der aus dem Alltag herausragt, der ein festlicher Moment ist. Und feiern tun wir gerne.
Und ich glaube, es ist aber nicht auch ganz einfach, so stelle ich mir das vor. Das sind Kräuter aus 43 Ländern, habe ich gelernt. Hat man Sorge, dass man das vergisst irgendwann mal eins?
Nee, das ist weniger die Sorge, es sind eher politische Sorgen. Ich weiß noch, wie ich von meiner Schwiegermutter das übernommen habe. Da habe ich erst mal geguckt, auf welche Reichweite haben die Produkte. Denken Sie jetzt heute unsere Probleme mit Lieferketten. Mhm. Also ich glaube, dass das auch in unserem Hause mit sehr viel Sorgfalt und eben vom den Inhabern gesteuert wird. Und ich sage mal, auch diese Frage müssen sich immer wieder neu stellen. Wir kennen ja die weltpolitische Lage. Was ist jetzt brenzlig? Mhm. Ich habe damals auch gesagt, nee, da können wir runtergehen. Die politische Lage ist okay. Sie fangen aber auch an, jetzt mal ein anderes Thema wie Politik, zu sagen, die Kräuter sind die eigentlich die besten, die wir für unser Produkt haben können. Denn wir haben ja eine Wirkung, die wir leider laut EU-Gesetz nicht deklarieren dürfen. Mhm. Aber die Wirkung ist ja da. Und ich sage jetzt mal, es gibt ja andere Produkte. Ich habe gerade jetzt letztens Iberogast in der Hand gehabt, was auch von Kräutern ist, aber auch Alkohol hat oder Klosterfrau Melissengeist. Es gibt eben Bestandteile, gesunde Bestandteile, die sie nur mit Alkohol ausziehen können. Ich habe ja auch mal einen Destillateurkurs gemacht. Mhm. Also das ist einfach so. Und da muss man den anderen auf der anderen Seite wieder beibringen, Vorsicht mit Alkohol.
Okay. Also Unterberg in der Apotheke verkaufen wäre anders.
Haben wir auch.
Ah.
Haben wir auch schon gemacht, Durchgänge. War aber nicht so überzeugend.
Schmeckt nicht in der Apotheke, kann ich Ihnen sagen. Falsches Outlet.
Ja, da bin ich nicht der Konsument.
Also, das sieht aus, fühlt sich an, hört sich an wie ein gelingendes Leben. Das ist schon eindrucksvoll. Aber trotzdem, egal wie gut ein Leben ist, es gibt auch schwere Zeiten. Und die waren bei Ihnen ziemlich früh. Sie waren klein, ich glaube 5 Jahre, mussten mit der Mutter alleine zu Fuß im Krieg, also waren wirklich dunkle Zeiten, fliehen in Lebensgefahr. Hat das geprägt, hat das den Blick verändert für immer oder kann man das zur Seite schieben? Wie ist das eigentlich?
Also da ich so klein war, habe ich nur so Bilder, Momentaufnahmen, das war vorweg. Aber ich glaube, es prägt einen schon, denn ich sage jetzt mal, ich bin ja so geboren, dass es eben nichts zu essen gab, dass ich die Äpfel auf der Straße aufgesammelt hat und meine Großmutter Pfannkuchen mit Prüttkaffee oder Blümchenkaffee gemacht hat, weil wir kein Fett hatten. Oder dass ich auch im Luftschutzkeller gesessen habe. Ich kann auch jetzt im Moment höre ich leider wieder Flugzeuge, die eine andere Tonart haben wie die Zivilflugzeuge. Das geht schon mit. Oder sag mal jetzt, ich muss manchmal schmunzeln, ich bin auch nachhaltiger, ich kann Essensreste nicht wegschmeißen, dann gibt es einen Auflauf. Da mein Mann sagt, komm mir bloß nicht mit Auflauf, dann habe ich gesagt, nein, dass du kriegst dann eben, irgendwie habe ich irgendwelche französischen Namen erfunden und dann war das dann auch viel besser. Aber ich glaube schon auch, ich kann eben schlecht generell was wegwerfen. Ich habe jetzt gerade noch wieder was ausgekramt zu einer Schneiderin, die in Berlin groß geworden ist. Ich habe gesagt, das können wir doch ändern, das muss ich doch nicht wegtun. Gute Qualität, das bleibt. Und das würde ich den jungen Leuten wünschen. Mhm. Ich würde ihnen wünschen, es ist so wunderbar festzustellen, was man nicht braucht. Man braucht gar nicht alles, was man haben könnte. Und mir hat es auch immer Spaß gemacht, dass also auch da was zu verändern im Sinne von updaten. Mm. Und eben, nein, das heißt halt Upcycling heute.
Upcycling,
ja. Upcycling. Ja. Das habe ich immer gemacht. Ich hatte immer eine Schneiderin, habe auch gerne selbst entworfen. Aber ich sage jetzt mal, kreativ sein, auch in der Beziehung, auch mit Verzichtsituationen, mhm, kreativ sein, hier meine Großmutter oder so. Ich finde, das ist eine wunderbare Fähigkeit, dass man dann sagt, es ist eine dumme Situation, was machen wir draus? Mhm. Und dann gibt es den schönen Spruch im Französischen, à quelque chose malheur est bon, zu irgendwas ist Unglück auch immer gut. Da kann man immer gucken, ach, wenn es linksrum nicht geht, vielleicht geht es rechtsrum. Und ich glaube, das ist auch Unternehmertum.
Mhm. Und vielleicht auch Jugend. Also wir haben ja heute oft die Diskussion, dass denen vielleicht zu gut geht, dass sie in ihrer Blase leben, dass sie gar nicht lernen, gegen Widerstände, gegen Schmerzen, gegen Herausforderungen zu strampeln.
Wir sind nicht mehr resilient. Das muss jetzt immer, Herr Doppheil, das muss jetzt immer englische Worte haben. Also ich finde die Belastbarkeit, und für mich bleibt es dabei, bin ich belastbar, die erlerne ich doch nur, indem ich Widerstände überwunden habe, wie im Sport. Da muss man sich auch manchmal quälen. Der Schweiß kommt nicht von alleine, der kommt eigentlich nur nach Anstrengung. Mhm. Aber der Erfolg und das, was hinterher rauskommt, das zahlt sich doch doppelt aus mitunter. Nicht immer, manchmal nur halbe, aber es ist doch die richtige Richtung. Und das würde doch heißen, dass wir eben auch die jetzigen Probleme anpacken sollten und versuchen, bestmöglichst umzusetzen. Ich bin auch überzeugt, habe ich gerade gestern noch gesagt, die Windräder, die ich im Moment baue, da wird sicher eines Tages andere Lösungen geben. Dann können nach 20 Jahren können wir die wieder abbauen und haben eine andere Lösung. Wasserstoff oder whatever. Aber ich sag mal, ich laufe nicht gerne vor die Wand. Das finde ich, ist keine Option.
Reden wir mal über was ganz anderes. Ich habe mich gefragt, freche Frage meine ich, aber warmherzig, war Frau Unterberg schon mal aus beruflichen Gründen betrunken?
Nee, da, nein, nein, aber ich muss sagen, wie mein Mann das ausdrückt für sich selbst auch, den habe ich auch nie betrunken erlebt, ich fühle mich so lieblich, ist ein Ausdruck, und den habe ich gerne übernommen. Das ist einfach, dass man da, ja, das, ich finde, der Ausdruck sagt es so sehr schön. Man ist so ein Stück rausgehoben aus dem Alltag, weiß aber, dass es einer bestimmten Situation auch geschuldet ist, ne?
Ich frage deshalb, weil als ich das erste Mal Geschäftsführer wurde einer französischen Agenturgruppe, da bekam ich nach 3 Monaten Anruf, dass ich nicht genug Spesen gemacht hatte. Und sie haben gesagt, Frank, you don't take care of your clients. Und das ist irgendwie verloren gegangen. Wissen Sie, das Miteinander auch mit Kunden abends, ne, essen, trinken.
Ja, das finde ich aber schade, denn da geht Menschliches verloren. Und ich muss sagen, wir haben ja hier dank den früheren Generationen und dank dem Anspruch, den schon der Gründer hatte mit einem berühmten Professor Giese, der ein Semper-Schüler war, das Haus zu bauen. Wir haben ja ein wunderschönes Haus geerbt, das Kultur ausstrahlt. Und da denke ich, es verpflichtet fast, dass man eben Menschen einlädt. Und wenn wir nach der Provide die Gäste einladen, die lassen wir mit dem Bus kommen, dann sind die hier. Und wir haben einfach mal wirklich nur ohne Geschäft ein Abend miteinander. Denn ich mache mal, die Geschäftsfrau ist ja nicht die gleiche Frau wie die Frau, die im Garten puzzelt oder mit den Kindern spielt. Und ich denke, man wird den Menschen auch nicht gerecht, wenn man nicht eben wenigstens bruchstückweise auch das Menschliche erfasst und erfahrt. Wir haben gerade vom letzten Mal habe ich eine Tischdecke geschenkt gekriegt, oder hier das, die Firma, ich unterscheide sehr streng, was wir persönlich geschenkt kriegen und was auch, habe ich von meiner Kirchenarbeit, was wir als Haus geschenkt kriegen. Eine Tischdecke, da haben die so dick Unterberg rein applizieren lassen, dass es geschmacklich durchaus
diskutabel ist.
Ja, oder, ja. Danke.
Gastfreundschaft ist ein wichtiges Wort, auch unternehmerisch, weil finde ich interessant. Heute betrachtet man Menschen als Kunden, als User, als Abonnent. Da geht eine Menge verloren. Sie haben mir einen schönen Satz mitgegeben, habe ich gleich auswendig gelernt. Gastfreundschaft ist die vornehmste Art der Menschlichkeit.
Oder der Nächstenliebe.
Der Nächstenliebe ist noch das schönere Wort. Wie blicken Sie auf Ihre Kunden?
Also ich finde, die sind die wichtigsten. Ich habe immer gesagt, wie ich es erste, ich kann mich erinnern, ich hatte den Außendienst das erste Mal versammelt oben hier in diesem historischen Saal. Und da habe ich gesagt, ihr seid wie bei einem Baum die Blätter. Und wenn wir das Klima nicht mitkriegen und den Wind nicht mitkriegen oder den Sonnenschein, der draußen ist, und ihr uns das meldet, machen wir die falschen Entscheidungen. Also ich bin wirklich immer jemand, der von bottom up guckt und sagt, wenn die Menschen uns das nicht übersetzen, was draußen los ist, und deswegen gehe ich gerne auf Messen und gehe gerne mit den Kunden, oder mein Mann sowieso, die einzigen Geschäfte, die ihn interessierten, sind Gastronomie als solches, also für die direkten Konsumenten, und dann Spirituosengeschäfte oder sagen wir einschlägige oder Weinhandlungen. Ich glaube, die Gespräche mit den Menschen, das bringt weiter. Das ist einfach, nein, das ist unser Auftraggeber.
Und die Menschen, die Unterberg konsumieren, ändern sich, habe ich mitgekriegt. Oh, ja. Also in meinem Kopf waren schützenfeste Jäger, ne? So eine Stammmannschaft, da war Ludenmantel. Die haben sie noch, ne? Da ist Jagdhorn. Aber es gibt es auch in Wacken. Also die haben lange Haare, die haben lange Bärte, die haben Tätowierungen, Totenköpfe, da waren sie auch.
Ja, da war ich aber auch, um zu sehen. Nein, da muss ich sagen, das war besetzt eigentlich von einer anderen Marke. Ja, man muss ja auch gucken, was die anderen tun. Und ich habe einen Freund, der mit mir da hingegangen ist, der aber vorher mir dreimal erzählt, das ist total harmlos. Da habe ich gesagt, du hör mal, wenn ich das ganze Metall sehe, da habe ich an Hamburg andere Erinnerungen. Und dann hat er mich überzeugt. Und ich verdanke es eben Peter Harry Carstensen, dem früheren Ministerpräsidenten, dass er mich dann doch rumgekriegt hat, weil wir aber auch eine der berühmtesten Band Amon Amon hatten als Liebhaber. Und die hatten einen gebrandeten Truck. Und dann habe ich gesagt, die Jungs waren hier im Haus, die waren harmlos, also gehen wir mal hin. Und dann war es auch schön, ich durfte da keinen Alkohol mitnehmen. Und dann haben sie mir in ihrem VIP-Zelt einen spendiert.
Das ist die ganz große Kunst, Frau Unterberg. Wunderbar. Das Markenmodell haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Also ich komme ja aus einer biologischen, aus einer natürlichen Blickweise auf den Menschen, auch auf die Organisation, aber auch auf die Marke. Also in anderen ist sehr verbreitet. Ich war bei Gray die Pyramide. Da ist das Dach und alles hat sich da drunter zu ordnen. Sie haben gesagt, das kommt mir nicht ins Haus, wir haben einen Baum. Was ist der Unterschied?
Dazu muss ich sagen, auch das hat eine organische Entwicklung. Als es absehbar wurde, dass meine Tochter Hubertine, dass die von dem internationalen Level doch mehr hier ins Haus kommen sollte, um auch ihren Sohn zu begleiten, da habe ich gedacht, ja, wir müssen die Unternehmenskultur noch mal auffrischen. Ich halte da generell was von, dass man von Zeit zu Zeit, also ich sage mal eher generationsmäßig, ein Update macht. Und da habe ich Gott sei Dank eine Freundin gehabt, die ich dann gebeten habe, professionell mit ins Haus um. Da habe ich gesagt, Katrin, du musst jetzt helfen, Hubertine, du und ich, wir machen eine Arbeitsgruppe, um jetzt diese Auffrischung im Unternehmen vorzunehmen. Denn auch mit dem neu installierten Aufsichtsrat, dem neu installierten, sagen wir, verantwortlichen operativen Vorstand, die mussten ja auch alle mitgenommen werden. Ja. Die mussten ja auch sehen, wie diese interne Struktur, die mein Mann und ich nun so lange hatten, wie die also nun jetzt in die neue Generation gehen sollte. Das ist einfach schön zu sehen. Und da habe ich den Boden vorbereitet. Und den Baum, ja, da wollte ich jetzt drauf kommen, den Baum habe ich in dem Marketing abgeben, was mein Mann und ich eigentlich eben mit Professor Kröber-Riel und so ja immer begleitet hat, zusammen im Wesentlichen gestrickt. Hubertine auch, muss ich sagen, weil sie ja die internationalen, die ist auch mehr Marktforschung, sie ist ja auch bei GfK engagiert. Wir als Familie haben dann gesagt, jetzt neue Zeit, und wir kannten Herrn Meschig, der eben auch ein sehr kreativer ist und hatten auch eine sehr persönliche Beziehung, freundschaftliche Beziehung zu ihm, und sagen, also wir müssen jetzt hier auch da auf der Ecke was neu machen. Und er hat die ersten Entwürfe gemacht für diese Pop-Art-Auftritt, den wir heute haben, den Sie auch hier rund ringsrum sehen. Und dann kam das Familienmeckern, nicht genug Grün.
Hätte man drauf kommen können.
ja, aber er brauchte wirklich zwei Sitzungen. Leider ist er auch verstorben, aber wir haben auch viel dabei schmunzeln können. Ja, er sagte, genauso hätte ich mir ja denken können. Also, es muss genug Grün sein. Und das Grün muss ja, das habe ich auch mal definiert nach Goethes Farbenlehre. Da habe ich gesagt, es muss auch genau in der Mitte sein zwischen Blaugrün und Gelbgrün. Also da gibt es auch Vorgaben. Ja, und da haben wir eben unsere Fans auch drauf eingeschworen, unsere ganzen Unterweg-Fans mit den Döbelchen, das Grün muss sein.
Okay. Frischzellenkur ist noch ein interessantes Thema, das hört sich leicht an. Ich kann mir aber vorstellen, in einer Familie, wenn es 4 Kinder gibt und 12 Enkel und die Urenkel, ist nicht leicht zu sagen, wer übernimmt jetzt das Steuer.
Nein, das ist aber auch von vornherein ein Stück Entscheidung, muss ich sagen, auch der Vergangenheit zum Teil geschuldet. Mein Schwiegervater war mit 11 Geschwistern, gleiche Eltern, und da gab es viel Stress, nachvollziehbaren Stress, niedergetragenen Stress. Und mein Mandat war das, mein lieber Mann mit mir nicht. Mhm. Und da hilft die Fürsorgerin dann auch, dass ich versucht habe, so viel wie möglich zu befrieden. Und mein Mann hat immer gesagt, und da sehen Sie wieder, ich habe immer ihm das Mandat auch gegeben, der am geeignetsten ist. Und das ist ja eine Vorgabe, nicht Männlein, Weiblein, sondern der am geeignetsten ist. Und da sind wir dankbar, dass Hubertine uns so lange begleitet hat.
Okay. Ich habe ein schönes Wort von Ihnen noch gelernt, das ich vorher nie gehört habe, gottvoll.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, das haben Sie mir dann hinter. Ich finde, inhaltlich stehe ich da voll hinter, denn ich habe auch einen längeren Weg dahin gebraucht, weil ich eben gerne aus Entscheidung gläubig bin und nicht nur aus Tradition. Und ich kann nur sagen, uns jedem empfehlen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen, egal zu welchem Glauben. Aber ich glaube, dadurch kann ich eben auch, wir haben sehr früh in Berlin in der Produktion eben auch Menschen anderer Weltreligionen gehabt. Ich habe damit kein Problem, solange jemand wertorientiert ist. Ich habe ein Problem, wenn jemand sich nach keinen Werten ausrichtet. Also ich glaube, die werden auch hier nicht glücklich. Das ist ja auch wir, das Klima ist hier wertbestimmt. Wer nicht hinpasst, sorry, goodbye.
Okay, eine klare Ansage. Vielleicht machen wir jetzt ein Wrap-up. Jetzt wollen wir das Geheimnis lüften. Also, Sie sind 84, Sie sind über 60 Jahre verheiratet, Sie sind über 60 Jahre hier am Werk in einem fast 180 Jahre alten Familienunternehmen. Es gibt das Unternehmen noch, es gibt Sie noch, es gibt Ihren Mann noch. Also offensichtlich haben Sie viel richtig gemacht. Was sind so Ihre Gebote für ein gelingendes Leben, von dem wir uns was hinter die Löffel schreiben können?
Na, ich glaube, das ist was, was viele sagen und wo ich da auch, oder viele sagen, die sich frisch, ich habe Mario Adorf gerade noch im Geiste vor Augen, diese Offenheit und die Neugierde. Also ich glaube, man sollte immer offen sein und eben auch versuchen, der Jugend so gerecht wie möglich zu werden. Wenn die nicht ein paar Ideen haben, die verrückt sind, dann ist auch was verkehrt. Aber dann eben Maß und Mitte zu finden. Ich glaube, dass das Problem heute auch in der Politik ist, dass wir so unausgeglichen sind. Und unausgeglichen sind, weil wir auch da oft die Zeit der Reflexion, und das würde ich jedem wünschen, nicht haben, abzuwägen und zu sagen, ist das eigentlich der Weg, den ich gehen möchte? Ist das eigentlich die Entwicklung, die ich bei mir selbst gut finde? Und da muss man einfach Korrekturen machen. Die sind auch manchmal schmerzhaft. Also, und wenn das gelingt, dann kann man sich ja auch umdrehen und sagen, der Rückspiegel sagt eigentlich ganz, ist im Großen und Ganzen. Die Macken sieht man da nicht so.
Gibt es unternehmerische Todsünden, wo man sagt, das darf man auf gar keinen Fall tun?
Unternehmerisch nichts tun.
Ah, okay, gut. Also Sie haben sich mit Ihrem Haus und Ihrer Person, finde ich, auch dem Wohlbefinden verschrieben. Ich habe mich wohl gefühlt, vielen Dank. Liebe Frau Unterberg, dass wir hier sein durften, dass wir lernen durften, zuhören durften. Und dann strahlen wir es mal aus und hören mal, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Vielen Dank.
Ich habe mich zu bedanken. Das war wirklich sehr freundschaftlich. Danke.
Ich hoffe, der Wissensdurst ist gestillt und das eine und andere Geheimnis gelüftet. Das war My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen von The Pioneer. Wir hören uns.